Guten Abend, heute ist der 3. Mai 2026. Wir haben die Episode Nummer 301 vom Donatech Radio. An den Mikrofonen, wie gewohnt, der André.
Ja, hallo.
Und der Tom. Ja, was soll man sagen? Mai ist, die 300 haben wir hinter uns. Wir können wieder normal weitermachen. ich war gerade so, ich hätte das fast übersehen, dass wir heute Episode haben, weil ich halt schon so drin war, so vertieft im Arbeiten, aber ich habe nämlich, meine Family ist gerade heute nicht da, jetzt habe ich heute ein bisschen den Sonntag schon ein bisschen genutzt, um die Woche reinzustarten, ein paar Sachen zu machen. Eben auch Deployment, so wie du heute noch vorhast, gell?
Ja, genau.
Aber bei mir, ich bin gerade dabei, dass ich ein bisschen was bei den Testsysteme umstehe, auf eine Kubernetes Cluster Setup Variante und das ist eigentlich selber ganz gut, wenn die Kollegen gerade nicht arbeiten, dann kann man so Dinge besser machen.
Ja, voll.
Und jetzt ist mir die Episode eh ganz gelegen gekommen, weil dann schon ein bisschen mein Token-Budget.
Okay.
Ich bin eh schon fast am Fünfer-Limit.
Achso, okay. Naja, je nachdem, wie es dann, ob es dann danach noch, also darfst du halt danach dann nicht mehr weitermachen, ja, wahrscheinlich.
Vielleicht ist da schon wieder renewed, ich weiß jetzt nicht.
Achso, okay. Ja, nein, bei mir steht halt, also ich habe das Wochenende war ja deployment-reiches Wochenende.
Mhm.
Genau, weil ich habe von Freitag auf Samstag schon deployed und dann auch gestern ein bisschen beobachtet und so. Genau, weil ich mache jetzt das Wochenende quasi die Hibernate 6-Umstellung jetzt finally bei uns.
Mhm.
Genau, und schaut, klopf, fällt es eigentlich eh alles ganz gut aus.
Okay.
Aber das ist jetzt so eine von diesen Umstellungen, da weißt du halt dann nicht. Ich meine, du hast ja halt bei weitem nicht das ganze System und jetzt SQL-Statement, was da irgendwo drin ist, oder was heißt SQL, eigentlich HQL-Statement oder JPQL-Statement sind vielleicht eher nur das Gefährliche. Hast du halt jetzt auch nicht getestet, ja.
Mhm.
Genau.
Das und muss dann ein bisschen beobachten noch, gell?
Alter, ein bisschen happig, ja, genau. Also das kann halt dann ganz, ganz, ganz im Detail irgendwas sein, weiß ich nicht, liest auf einmal irgendeine Kleinigkeit anders aus oder, weiß man nicht. Aber, ja, jetzt in den, bei uns geht es immer um Deutschland und Österreich und ich habe Deutschland jetzt mal deployed und da ist jetzt nichts auftaucht, also ist die Wahrscheinlichkeit eher gering, dass dann beim zweiten Deployment für Österreich auch nichts auftaucht. Ja.
Genau. Ja, vor allem jetzt noch zwei Themen ein, die ich gar nicht verlisten habe, weil wir jetzt gerade über das so Sachen reden. Und zwar, wir haben, wann war denn das jetzt? Nicht die Woche, glaube ich, letzte Woche am Montag in der Früh. Da haben wir auch ein Deployment am Sonntag gemacht mit ein paar größere Database, also eine längere, seit längerem wieder mal eine kleine Downtime, auch weil wir größere Updates und alte Tables gemacht haben und so. Und dann hat es am Montag in der Früh, und im Zuge dessen habe ich dann auch den VM quasi updated, wo die MySQL drauf läuft und so weiter und immer durchbootet. Und am Montag hat es dann irgendwie als Korrelation, also nicht direkt wegen dem Update, aber ja, scheinbar, weil ich updated habe, die MySQL und durchgestellt habe, Probleme mit der MySQL geben. Ja? Mhm. Und das habe ich jetzt dann wirklich, ich betreibe die MySQL jetzt produktiv, kannst du sagen, seit 18 Jahren oder fast 20 Jahren oder was, durchgehend so, ja. Habe ich noch nie gehabt, dieses Thema. Nämlich, dass wirklich die ganze Zeit der Docker-Container, wo die drin gelaufen ist, crasht, dass es wieder neu gestartet ist.
Ui,
ja?
Okay.
Aber das Wahnsinn, also muss man sagen, also immer hat er dann ausgepostet, die Hexdump und so Crashes, Crashlog hat eine gewisse Adresse und so und immer wenn ein gewisser Index zugriffen worden ist, das heißt, es dürfte irgendwo wirklich dieser Index in der anderen Tabelle halt korrupt worden sein, wenn genau ein bestimmtes SQL-Statement ausgeführt worden ist, was auf den Index gegangen ist, ist er halt crashed. Ja, soweit haben wir es relativ schnell dann einmal gehabt und wir haben dann eigentlich innerhalb des einen Tages quasi von der Master-Datenbank quasi auf die Replication geswitcht und am Abend wieder zurückgeswitcht. Ja, und dann halt quasi den anderen wieder komplett neu aufgesetzt, ja. Und wir haben uns dann die andere Datenbank gehalten, die was da kaputt war, die muss ich jetzt erst nochmal analysieren, was genau da jetzt kaputt worden ist, beziehungsweise was wir anders machen hätte können, um sich von dem zu erfangen. Aber echt krass eigentlich, muss ich sagen, im Nachhinein wieder, wie robust die MySQL dann doch wieder ist, wenn man quasi die ganze Zeit durchstartet, ja, aber trotzdem die Anwendung gar nicht einmal so schlecht gelaufen ist quasi, ja, weil die so schnell immer wieder da war und eigentlich nichts verloren gegangen ist, sondern weil halt einfach, okay, die einen gewissen Transaktionen haben halt nicht gemacht werden können quasi, ja, und die, ja, eigentlich die Kunden haben bis auf eine kurze Wartungs-Maintenance-Page, wo man gesagt haben, wir switchen CDB und so, nicht viel mitgekriegt. Ja? Also ich habe immer Angst gehabt, irgendwas, was ist, wenn da wirklich einmal ein korruptes File-System, bla 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 und so ist. Aber muss ich jetzt sagen, wow, da war es ziemlich robust im MySQL. Ja? Mhm. Nachher gesehen, super eigentlich, dass das so gut gegangen ist. War natürlich eine Schwitzerei in dem Moment, aber ja. Ja.
Naja. Also das heißt, da macht ihr jetzt eigentlich schaut die Datenbank-Updates und so selber, oder? Ich habe immer so in Erinnerung gehabt, ihr habt irgendwie einen Managed Service oder so
Nein, ich hätte gerne einen gehabt quasi, aber durch das,
dass wir nie auf Google
Cloud migriert sind und so weiter, sind wir da immer nur auf Hetzner. Jetzt bin ich gerade dabei, dass ich sozusagen mit auf eine andere Art und Weise switche und da switche jetzt gerade das Testsystem hin. Nämlich bis jetzt habe ich immer die MySQL quasi außerhalb des Kubernetes-Clusters in eigenen VMs betrieben. Ja? Und jetzt ziehe ich es mit den Percona ExtraDB Cluster, ja, das ist so ein eigenes Produkt von Percona, in den Kubernetes Cluster mit einer. Das heißt, da gibt es dann so einen Operator und da fordert man quasi dann eine DB halt an und der kümmert sich darum, dass die im Cluster auf drei redundant verteilte Hosts oder Nodes des Clusters betrieben wird und da das Filesystem quasi auf drei verschiedene Disks gespreadet wird und so weiter. Ja, das ist dann, und eben quasi mit Verschlüsselung, weil das ist auch immer so ein Part, dass der das quasi wirklich das Ganze in dem Percona ExtraDB Cluster end-to-end verschlüsselt ist und auch on-disk encrypted ist, mit so einem eigenen Key-Management-System und so weiter. Da sind wir jetzt gerade dabei, dass wir hinmoven. Und dann auch, der Percona ExtraDB Cluster hat auch ein eingebautes Backup-Funktionalität, wo man halt ein S3 irgendwo angibt, wo er das halt hin backupt automatisch auch. Und dass die Backups dann auch automatisch in dem ganzen Durchgehen verschlüsselt sind und so weiter mit dem Key-Management-System. Ja. Genau, aber krass, das ist da mit der MySQL mal ein bisschen ein wilder Tag gewesen. Gell?
Okay. Und es ist schon immer auch nur MySQL, also es ist nicht MariaDB oder immer Percona.db oder so.
Es war einmal zwischendurch MariaDB, sind wir mal von MySQL auf das geswitcht und dann wieder zurück. Mittlerweile ist es schon wieder MySQL 8.4 irgendwas, ja. Aber dann wird es jetzt dann halt die Percona ExtraDB seit die halt auch eigentlich interner MySQL betreibt, ja.
Okay. Ja, und das bei den Datenbanken, ich finde Datenbanken, wenn du das so ein bisschen überlegst, ist es halt eher wirklich glaube ich, für vor allem Dinge jüngere Programmierer immer so als gegeben betrachtete Technologie, so nehmen wir halt da die Datenbank. Aber wenn du das eigentlich mal so ein bisschen überlegst, gell, was da alles dabei ist, also was da alles erst einmal, wie stabil dass das läuft, wie du erwähnt hast, ja, und im Grunde auch, welche Zugriffszeiten, dass du da eigentlich kriegst von Daten, es ist halt einfach wirklich wild. Also ich denke mir das oft, wenn ich mir bei uns in die Logs anschaue, was der, wie lang braucht es zum Beispiel HTTP-Request zur Verarbeitung, ja, in dem ja dann auch ein paar SQL-Statements und so passieren, da denken wir halt oft dann, ja, das ist halt krass, wenn das halt insgesamt alles, weiß ich nicht, sag ich mal, 8 Millisekunden oder was braucht, ja. Wo das aber im Grunde durch den ganzen Webstack, also Netzwerkstack und da und Datenbank dann auch noch, ja. Also das ist schon.
Ja.
Also Datenbank ist schon faszinierend,
ja. Ja, schon. Aber gut abgehangen und wirklich gute Technologie, ja. Wir haben jetzt einmal einen Bewerber gehabt damit, der war echt gut im Bereich Infrastructure und so weiter drauf war. Und der, mit dem haben wir ein bisschen über das im Bewerbungsgespräch geredet und der hat auch so geschwärmt halt von Postgres, ja. Und heute habe ich zufällig auch ein YouTube-Video gesehen, also muss ich jetzt, könnte vielleicht einer scheren, das war ganz geil. Dass, also ich sage so, wenn ich heutzutage wahrscheinlich nochmal neu anfangen würde ich wahrscheinlich eher mal nochmal mehr Auge auf Postgres auch werfen, ja. Und ja, es kann schon Postgres auch extrem viel mit dem, was man halt dann auch noch drauf aufbauen kann und wie weit man das in alle möglichen Richtungen verbiegen kann, quasi auch noch, ja. Das ist schon ziemlich krass. Also ich hau da das Link, den Link
gleich mal rein. Ja. Ich meine, ja, ich glaube, also so wie ich mitgekriegt habe, Postgres, die haben da einfach eine andere Philosophie, ja.
Ja.
Also, was der früher in dem ganzen JI-Bereich hat, ja, die Applikationsserver gegeben, ja, wo man gesagt hat, ja, schau her, der Applikationsserver, der bietet da halt bestimmte Basisdienste wie ein Logging, wie das Management von deine Beans und bla, bla, bla.
Mhm.
Und die sehen eigentlich halt auch den Datenbankserver so ähnlich, ja. Und du kannst halt quasi, genau, eh mehr auf der Postgres auf den Datenbanksystem halt aufsetzen und halt auch, ja, in eine spezifische Richtung, gell.
Genau.
Was wir dann zum Beispiel in dem, wie wir dann damals quasi so an analytische Datenbanken, also für Auswertungen halt Datenbanken braucht haben, zum Beispiel verwendet haben, was glaube ich auch jetzt gerade in eurer Domäne wahrscheinlich interessant war, ist zum Beispiel das Timescale-DB. Das ist auch genau sowas, ja. Das ist quasi eine Extension zu dem Postgres-DB. Da kriegst du Support und alles und gibt's Lizenzen und so weiter dafür. Und mit dem kriegst du halt automatisch einfach eine Ablage von zeitserienbasierte Daten, performante. Und somit kannst du auch Queries, die halt immer auf bestimmte Zeiträume gehen, extremst performant halt gestalten.
Ja,
und wir haben das genau in dem Analytics-Bereich, brauchst du das halt voll oft, ne, dass du sagst so, schau da bitte auch in die letzten zwei Wochen den und das und das und die und die und die KPI zum Beispiel.
Das ist ja was, wo es spezielle Datenbanken gibt, also so Time-Series-Databases auch, zum Beispiel InfluxDB oder was, ja. Und die sind aber alles Sachen, die man halt eigentlich mit Custom-Konfigurationen und aufbauend auf Postgres auch hinkriegt. Ja, oder wo Postgres schon speziellen Support hat, bitte da. Das ist so, ich kenne alles in diesem Video vor, das war mir gar nicht so bewusst halt, ja. Man gehört, dass eben Sachen wie JSON unterstützt und deswegen auch quasi ganz gut für NoSQL Sachen auch geeignet ist, also auf Schema basierend und, also ohne Schema, ja. Alles mögliche Richtung Views und Materialized Views auch unterstützt und so weiter. Das ist echt viel, was da mittlerweile gibt, einfach auch dafür. Und was ich auch nicht gewusst habe, die hat auch so eigene, ziemlich coole Funktion für, dass man so Jobs quasi auch damit quasi arbeiten kann, dass du quasi auch so also Select Skip quasi machen kannst, dass er halt so, also nicht lockt, wenn einer gerade den Job rausholt und so weiter. Also viele Geschichten, die halt eigentlich ganz gut für unsere Anwendungsfälle passen, wo man jetzt da ready sein wird oder irgend sowas. Ja,
ja, genau, voll. Und der Punkt ist halt, man ist halt dann oft schon quasi zu ist bei euch, bist ja schon in einem gewissen System halt drin, weißt du, du hast halt deine Java-Applikation mit JDBC etc., ja. Also magst du jetzt da wirklich irgendeine reine zeitbasierte Datenbank ohne einen Standard-SQL oder so nehmen? Auch schwierig, ja, musst du alles umschreiben. Anders jetzt bei sowas, wenn du es dann eh schon Hibernate hast, ja, und halt, was du eh schon quasi eigentlich ja diese Datenbankunabhängigkeit ja garantiert irgendwo, ja, oder halt anbietet, dann ist das natürlich der leichtere Weg, wenn du sagst, ja, passt, da nehme ich zum Beispiel ein Timescale-DB, wenn ich diese Art der Abfrage brauche, und setze halt auf die Postgres auf, ja. Und dann verwende ich halt ganz normal SQL und der ist halt dann, das Timescale muss halt dann im Hintergrund schauen, wie legt es die Daten in Buckets ab und wie groß sind diese Buckets etc., dass du das halt dann performant abfragen kannst, ja. Aber das haben wir damals ziemlich taugt, ja, bei dem Aufsetzen von diesen Analytik-DBs, ja, und von den ganzen Reporting-Abfragen, weil gerade das Timescale, das kann halt schon einiges, was der da kannst dann also statistische Abfragen machen, so, weiß ich nicht, gib mir bitte für irgendeiner Spalten halt das 90% Perzentil und lauter so Geschichten, was der, die haben einen Haufen Funktionen auch in die Richtung halt.
Ja.
Da können sie halt die Data Analysts austoben, in Wirklichkeit. Und es funktioniert halt schnell.
Ja.
Aber das ist halt auch, und da gibt, was der, und er glaubt, in diesen ganzen Geo, die ganzen GIS-Leute und so, ja, die gehen sowieso standardmäßig auf diese Postgres-Variante, was da gibt.
Ja. Ja. Das heißt auch in dem Video drinnen, dass dem für so Geo-Fragen extrem gut geeignet ist. Ja. Echt cool eigentlich. Ja. Nein, wir haben auch immer wieder gerade diese Geschichte, was du jetzt auch brauchst, dass da bei uns gibt es immer mehr so Anforderungen jetzt aus dem Product da, dass wir jetzt so KPIs einführen auch, dass man halt dann abfragen kann, wie viele User nutzen jetzt Feature X schon und so weiter. Ja. Und da haben wir jetzt halt angefangen, da wirst du es natürlich auch so, du wirst dies quasi den Wert hast jetzt irgendwie, kannst zwar außerqueryen zum jetzigen Zeitpunkt, aber du wirst das halt auch historisiert haben, damit du wieder einen Verlauf siehst, ja, wo ich das Feature gelauncht habe und wie das die Adaption ist und so weiter halt von dem. Ja. Da haben wir halt den Weg gegangen, dass man zum Beispiel, okay, wir liefert einmal über irgendwelche Metrics, das nach außen und scrape das mit Prometheus und legt zwar ab und so in der Time Series DB. Aber das Problem ist ja, dass der Wert zum Beispiel vielleicht relativ aufwendig zum Ermitteln ist, wenn das jetzt alle paar Sekunden quasi vom Prometheus abgefragt wird, wirst du das gar nicht jedes Mal einfach live abfragen. Dann fängst du an, das mit einem Caching zu machen oder sowas, ja. Aber da kommst du dann bald einmal in Bereiche, wo du überlegst, okay, mache ich das materialisierte View oder schreibe ich das regelmäßig wohin, wenn sich das ändert, bla, bla, bla. Da kommst du halt dann auch in so eine Time-Series-Thematik rein, irgendwie, ja.
Ja, 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 voll, ja, das ist halt alles, das ist halt jetzt bei uns eigentlich in Wirklichkeit schon, also das, was ich da jetzt beschrieben habe, ja, mit dem Klickhaus und so, Klickhaus sage ich schon, mit dem Timescale-DB, war eigentlich die ganz die erste Variante von überhaupt von irgendeinem Reporting, was wir damals aufgesetzt haben, ja, vor Jahren. Mhm. Und mittlerweile gibt es ja da bei uns eigentlich schon ein eigenes Team, Data Analysts, und die haben jetzt bei uns mit dem DevOps-Team quasi eher komplett andere Pipeline sie da jetzt aufbaut, was die setzen quasi als Data Warehouse jetzt seit kurzem das Clickhouse ein.
Ja, das sind der Versprecher.
Das war der Versprecher, genau, ja. Aber Clickhouse ist quasi das aktuelle so Data Warehouse. Ja. Mhm. Dann haben sie quasi davor nur dieses Dexter, heißt das, das ist so ein Data Orchestration Tool, wo du quasi in einer klickgebunte, sage ich jetzt einmal, Oberfläche sagen kannst, hey, pass auf, ich mag jetzt Daten aus den und den und den Datenbanken ziehen, ja, und bevor du die zum Beispiel jetzt da irgendwie Richtung Clickhouse direkt einschubst, ja, mach jetzt nur die und die und die Transformationen drauf. Mhm. Weißt du, und tun wir, machen wir bestimmte Denormalisierung, schon so in die Richtung für die Reports, die du halt dann brauchst. Ja, und da haben sie, aber da überlegen sie bei uns dann auch die Data Analysts, was das schon unterschiedliche Datenlayer, ja, so Raw Data Layer und so ein bisschen Pre-Processed Data Layer und nur mehr ein Data Layer, wo schon, ja, weiß Gott, was für Auswertungen in Wirklichkeit dann schon drinnen hast. Ja, ist schon eine eigene, eigenes Thema oder eigener Bereich eigentlich bei uns in der Firma, das sind nur, wo sich einige Leute nur mit dem auseinandersetzen. Ja,
ja, ja. Nein, bei uns, das ist witzig, weil das Clickhaus jetzt, das ist mir zum ersten Mal zu Unterthema, das habe ich ja vor zwei Episoden einmal erwähnt, das Langviews, was wir einsetzen, ja, für das Prompt-Management, für die AI-Sachen, die wir im System jetzt einbauen, damit man halt die Prompts besser tunen kann und Feedback kriegt, wie gut die Prompts funktionieren. Das nutzt da, also das deployt so ein ClickhouseDB mit quasi im Cluster, wenn man das selber betreibt. Mhm. Ja, und jetzt habe ich gerade mal auf der ClickHouse-Website geschaut, es war mir nicht bewusst, aber Langviews ist quasi von ClickHouse. Also wenn man auf die Langviews-Seiten geht, steht oben Langviews bei ClickHouse. Ja.
Ja.
Und bei den Langviews-Sachen gibt es ja eben auch, bei den Clickhouse so eine Open-Source-Variante oder eine Cloud-Hosted oder eben Postgres managed bei Clickhouse. Ja, also ich habe das ganz durchschaut. Das Clickhouse war mir bis zu dem Zeitpunkt eigentlich noch kein Begriff, was das ist. Ja.
Mhm. Ja, und du kannst im Grunde auch beim Clickhouse, so, ich mein, wie gesagt, ich habe es jetzt auch nur, also wir haben es dann auch, das Clickhouse ist jetzt auch bei uns im Metabase und so eingebunden, was wir auch immer nur nutzen. Kannst du als Datenquelle einfach in Metabase oder einbinden. Mhm. Und du kannst auch im Grunde sowas wie SQL verwenden. Welchen genau? Also es ist nicht, also ich glaube, du hast nicht den gesamten SQL-Umfang, ja, weil es ja dann eigentlich auch keine zeilenbasierte SQL-Datenbank ist, so wie halt auch Postgres oder was, sondern das ist quasi so ein Column-Oriented Database.
Okay.
Was du halt gerade so abfragen, wo du quasi dann gruppieren willst, ja, etc., halt schnell macht.
Mhm. Okay. Genau.
Also das ist auch wirklich faszinierend schnell. Eigentlich, ja. Aber bei uns gerade so, was der, also jetzt bei MyFlexbox eben, hast du halt viel so Auswertungen von, okay, du magst da schauen, über welchen Zeitraum, wie viele Einlagerungen hat es gegeben, wie viele Abholungen etc., ja. Also im Grunde ein Haufen so Count Queries auch mit Group By nach unterschiedlichsten Parametern, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja. Und da performt so ein Clickhouse natürlich extrem gut.
Bei solchen Mengen auch, ja.
Bei solchen Mengen. Und das ist ja genauso abgelegt, die Daten, damit genau solche Abfragen halt, wo du eben so Group Eyes etc. machst halt, einfach performant erkennen.
Mhm.
Okay. Genau, aber ist sicher, glaube ich, nicht so mega easy dann zum produktiv hosten, ja, was ich so mitgekriegt habe von unseren DevOps-Leuten. Aber
jetzt hostet es selber.
Ja, genau. Mhm. Genau.
Ja, okay.
Aber vielleicht können wir da mal wen holen. Ja, die können da viel lustigere und viel detaillierter das erzählen, auch, ja, wie das dann genau aufgesetzt ist, nämlich diese gesamte Pipeline auch, wie die ganzen Produktiv-Datenbanken da anbunden sind, etc. Mhm. Mhm. Genau.
Okay, ja. Das war das genau, jetzt muss ich wieder zurück, da hast du jetzt auf die Linie gebracht. Und das Zweite, was ich dann auch mal noch darauf folgend quasi gemacht habe, ist, wenn wir jetzt bei Datenbanken sind, das passt wieder zum Thema, habe ich dann, eigentlich bin ich auf die Idee gekommen, naja, ich kann ja eigentlich jetzt einmal fragen quasi, Codex oder Claude halt, schau dir mal die Slow-Query-Logs an, die wir ja immer loggen über unseren Data-Source-Proxy, ja, der loggt ja in unseren Google Cloud-Log immer raus, wenn irgendeine Query länger wie eine Sekunde dauert, und analysiere die mal im Code-Repository drinnen, von wo die herkommen. Und ob da ein paar low-hanging fruits dabei sind, die man einfach mit einem Index oder mit irgendeiner kleinen Adaptierung die Queries fixen könnte. Ja.
Okay.
Und das war wirklich geil, weil er halt dann einmal den Log angeschaut hat und gesehen hat, ja, da ist eine Query drin, die macht eigentlich 85% von dem Log aus. und die betrifft eigentlich einen Riesenkunden, der 92% von diese 85% quasi treffen den einen Klienten, ja. Und wenn man die und die Query da im Code so und so anpasst, wird sie das wahrscheinlich lösen, ja. Und der zweite und der dritte hat er noch gefunden. Bei der einen hat er gesagt, da musst du eigentlich nur einen Index dort auf die zwei Spalten machen, gemeinsam einen Index und Combined Index, ja, dann sollte sie die Slow Query auflösen. Und der andere noch, da waren, was war bei der einen irgendwie, so disjunct quasi, war halt doppelt oder dreifach drinnen in der JPA Query, wo er sagt, MySQL kann ich leider nicht wegoptimieren, und man müsste das da ein bisschen anpassen, nicht von der Logik, wie die Query zusammengestepselt wird, ja. Und ja, das hat wirklich, keine Ahnung, 10 Minuten halt so dauert, so ein klassischer Prompt-Dings-Durchlauf. Und dann habe ich da 3 eigene Issues erstellt und 3 Pull-Requests. Hat dann ein bisschen gedauert, bis man die halt durchgekriegt hat, noch mit ein paar Optimierungen und Anpassungen. Aber ja, nach ein paar Tagen haben wir das dann deployed. Und siehe da, wirklich massiv zurückgegangen, die Anzahl an Slow-Query-Logs. Und ja, eben auch, ich glaube, die machen, man hat wirklich gesehen, zuerst von 1000 auf, keine Ahnung, 90 oder sowas am Tag oder in der Stunde. Es ist wirklich massiv zurückgegangen. Ja? Mhm, mit cool, einem klaren Prompt einfach. Ja?
Mhm.
Also das war wieder mal so, aha, okay, ja, hinhucken, naja, und das analysieren händisch und schauen, was der, wie aufwendig und lang ist, das tut man das. Ja? Aber gerade so im Monitoring und Operating, im Betrieb so irgendwo mal eher einzusetzen und gewisse Dinge zu analysieren zu lassen, hat oft Mega-Effekte, finde ich.
Ja. Ja, ja. Ja, weil ich jetzt erst über diese Hibernate 6 Umstellung da oder Migration da geredet habe, ich habe da im Endeffekt dann auch, weil man halt wirklich sicher sein wollte, dass da jetzt irgendwie kein kompletter Bauchpflege zu irgendeiner Code-Stelle hingelegt wird, ja, habe ich ihm dann halt auch gesagt, hey, pass auf, schau mir bitte alle Code-Stellen an, wo halt HQL oder JPQL-Queries halt verwendet werden, ja, und für die Stellen, die halt nicht getestet sind, schreib's bitte Integrationstests, ja. Und da hat er dann tatsächlich ein paar Stellen gefunden und so, ja. Und auch grad war natürlich eine Stelle dabei, wo quasi a HQL-Query, wo, also es hat zwar ausgeschaut wie HQL-Query, aber der hat für die, in der Workloads, für die Spalte, ja, hat er quasi den SQL-Namen verwendet. Also die hat zum Beispiel geschrieben, war jetzt nicht genau der Fall, aber wurscht, ich sage jetzt ein Beispiel, ja, das war eine Einschränkung auf irgendeine ID, ja, und die Property, auf die er eingeschränkt hat, war eigentlich gewesen User.id ist gleich, ja, und in der Query ist aber drin gestanden User_ID ist gleich. Ja, und Hibernate 6 ist aber streng und erlaubt es nicht mehr.
Okay.
Ja, also quasi pre-Hibernate 6 hast du sozusagen eigentlich sogar ein bisschen SQL mit HQL mischen können, in der Hinsicht. In Hibernate 6 kannst du es nicht mehr.
Aha.
Und hat er natürlich dann gefunden, ne?
Okay.
mit die Testfälle. War ich froh, muss ich sagen, ja, weil.
Ja, was war passiert in dem Fall, dass die Query halt im
Duscht,
dann hätte, war die Query nicht gegangen einfach.
Ja, genau.
Ja.
Runtime Error halt quasi.
Also die Query Exception dann aus.
Halt, ja. Mhm. Genau.
Okay, ja, cool.
Invalid, ja. Quasi, ja. Ja, weil wir haben da jetzt keine JPA, also Spring Data JPA Repositories oder so, wo das beim Hochstarten teilweise, oder wo es ja beim Hochstarten quasi schon geschaut wird und evaluiert wird, ja. Ja, und dann fährst du erst dann zur Laufzeit drüber.
Ja, ist genau. Schon.
Also gerade bei so Sachen macht's, und ich habe es dann auch wirklich querchecken lassen auch noch, also quasi einmal Cloud Code sozusagen drüber lassen nur einmal.
Mhm.
Über den Branch, wo die Umstellung drin war, und dann auch nur mal Codex quasi drüber lassen. Weil gerade im JetBrains AI kannst du das eh easy umstellen.
Ja. Ja.
Da hast du quasi eh beides zur Verfügung, kannst beides über deine Credits halt fahren lassen.
Mhm.
Und ja, war ganz fit, witzig. Ja. Findet jeder so ein bisschen was, ja.
Ja, nein, das ist schon bei die gleiche, wenn du jetzt die gegenseitig sich eine Pull-Request zuschauen lässt oder sowas, ja. Irgendwie hat jeder immer ein bisschen andere Ideen auch noch. Das ist schon nicht schlecht. Ja,
der hat eigentlich sogar quasi auch teilweise der Claude, ja, hat eigentlich da sogar selber teilweise andere Ideen, ja.
Also, selber seine eigenen Sachen
anschauen. Was du in JetBrains AI aufrufst, ja, kommen teilweise andere Sachen aus, als wie wenn es dann bei uns im Code Review in der GitLab Pipeline läuft,
Ja, ist klar,
was auch ganz witzig ist irgendwie, ja. So, aber er ist halt nie zufrieden, ja. Weißt du, wie ich meine? Also, finden wir da immer irgendwas.
Ja.
Er wird halt nie sagen, ja, es ist alles perfekt, sondern er findet halt dann immer, irgendwas findet er, ja.
Ja. Ja, nein, ich frage mich immer, ob das ein bisschen mit diesem Hotness-Faktor des Models zu tun hat, weißt du, quasi, dass er eben ein bisschen Kreativität aber halt noch dann hat, weil
die Temperature,
sonst, quasi, weil sonst müsstest du ja eigentlich, wenn du denselben Prompt gibst, außer du hast das ein bisschen anderes Modell oder was, aber es ist immer ein bisschen anders natürlich das Ergebnis, ja.
Ja, voll. Ja, ich habe jetzt ein bisschen auch mit Codex gearbeitet in den letzten, in den letzten Wochen, sagen wir mal, weil ich einfach bei Cloud Code jetzt immer öfters eigentlich das Problem gehabt habe, so unter der Woche, dass einfach, weiß ich nicht, von der Performance her wirklich schon langsam war.
Mhm.
Ja. Also obwohl ich eigentlich den Max-Account habe, ja, wo man sich denkt, okay, du wirst vielleicht jetzt ein bisschen priorisiert gegenüber von gegen Lattice nicht so, einen haben sie sowieso nicht, aber gegenüber dem niedrigsten Account oder so, aber ich habe wirklich das teilweise jetzt ein paar Mal gehabt, ja, dass der einfach dann gefühlt hängen geblieben ist oder halt minutenlang irgendwas da hat.
Ja.
Und bei Codex aber wiederum, und das ist mir eigentlich dann im JetBrains AI gerade bei dem MR und so, was ich da vorher jetzt erzählt habe, aufgefallen, der Codex aber wiederum ist eigentlich so von den Antwortzeiten so eigentlich schon ziemlich fix, ja.
Mhm.
Und auch von der Qualität eigentlich ziemlich gut. Also ich habe immer so Cloud Code so gedanklich eher vorgereiht gehabt, ja, vor Codex irgendwie. Muss aber sagen, habe ich dann irgendwie so ein bisschen umgereiht dann, ja. Letzte Wochen.
Ja.
Die dürften da auch von der Compute Power her einfach ein bisschen mehr Ressourcen haben, ja, der OpenAI.
Ich finde nur eben, also ja, ich finde auch, dass zum Coden irgendwie, also mit Codex die besseren Dinge mittlerweile habe, also die letzten Wochen, Monate, nur das Ding ist, jetzt haben sie halt das 5.5 Model zum Beispiel ausgebracht, glaube ich, erst die Wochen, ja,
und
bei mir war dann oft das Default eingestellt, ja,
ach so,
okay. Also im Codex drinnen, ja, und dann auch noch mit Extra High, ja, wenn du nicht aufpasst hast, hast du zwei Prompts abgesetzt und warst durch deine Tokens quasi für 5 Stunden wieder durch, ja, also das hat so einen hohen Verbrauch, das 5.5er mit Extra High, das, keine Ahnung, also habe ich dann immer wieder schauen müssen, dass ich extra da zurückstufe auf ein anderes Model. Ja.
Okay. Nein, weil ich hab am Anfang, weil es eben im JetBrains war es auch eingestellt und da war ich eigentlich dann von den Ergebnissen eigentlich eh ziemlich begeistert, habe ich eigentlich 5.3 Medium immer gehabt. Ja.
Ja. Ja.
Und jetzt aber mittlerweile, jetzt mit dem 5.5er, glaube ich, kannst du 5.3 gar nicht mehr auswählen, also jetzt im Codex selber. Jetzt habe ich halt 5.4 Medium. Ja.
Ja.
Also,
5.4 aber, kannst du jetzt aber gar nicht mehr das 5.3
Medium war eigentlich, Also auch von den Testfällen etc., was er generiert hat und so, ja, das war eigentlich meistens so, ja, so One-Shot-Geschichten. Mhm.
Das 5.3 also ist ja eigentlich, dort ist so ein eigenes 5.3
Codex ja, auch noch geben, aber das, quasi. Ja, ja, das ist im JetBrains nicht ausgewählt, oder ich weiß gar nicht, ob es das gibt im JetBrains zum Beispiel. Aber ja, ich habe es dann gesehen im Codex dann wiederum.
Ja. Genau, ja. Ja, ja, ich habe jetzt auch mal bei mir ein paar das ist quasi umgestellt, weil ich habe teilweise eben selber auch zum Beispiel JetBrains, IntelliJ und DataGrip License gehabt, also das habe ich jetzt auf das All-Product einmal umgestellt, auf das Pack, weil das kommt sich ziemlich gleich vom Preis. Dafür ist eben da das AI auch schon dabei. Ja. Aber was ich echt...
Aber was hast du dabei, die 20 Dollar Credit, oder? Oder die 20 Credit, oder was ist da dabei?
Warte mal, das ist quasi... Nein, das ist so wie das...
Ja, normalerweise musst du ja diese Credits für das JetBrains AI musst du ja im Grunde eigentlich separat kaufen. Ja, außer, also ich weiß nicht, vielleicht ist bei dem All Products dann irgendwie so rabattmäßig was dabei.
Das AI Pro ist quasi dabei.
Okay, also 20 Dollar, glaube ich.
Ja,
das ist eh das, was ich
200 pro Jahr quasi, ja.
Ja.
Ja, ja. Genau.
Ja, das ist halt... Durch das, dass die quasi ja durchreichen, die Kosten, glaube ich, bist du halt, wenn du jetzt einen Codex, also auch mit dem 5.3er Codex-Modell war es so, und mit Cloud-Code sowieso, da bist du halt, wenn du das jetzt heavy hernimmst, bist du halt in zwei Tagen durch. Ja,
ja, ja, ja. Nein, zu sagen, den habe ich jetzt.
Die 20 Dollar.
Mir geht es nur, dass ich einfach auch die Integration sozusagen überhaupt habe. Ja. Witzigerweise im DataGrip zum Beispiel habe ich ganz normal den AI-Chat und kann halt da auch Cloud Agent oder was auswählen. Wobei Cloud unterstützt es ja quasi gar nicht mehr offiziell, weil das darfst du ja gar nichts mehr inkludieren. Das unterstützt es nur mit API-Tokens, also API-Key und direkter Tokenverrechnung. Und Codex kannst du aber noch inkludieren, sozusagen, mit deiner OAuth-Subscription-Geschichte, ja?
Mhm. Ja, stimmt eigentlich, ja. Das haben sie ausgesehen, oder?
Ja, haben sie ja müssen, weil die Cloud-Leute gesagt haben, das darf man nur direkt im Cloud hernehmen halt.
Naja, stimmt, das ist mir erst letzte Woche zum Schluss dann aufgefallen, aber da habe ich eigentlich eh schon Codex immer eingestellt gehabt, im...
Wobei ich witzigerweise mit IntelliJ nicht schaffe, dass ich Codex quasi da als statt Juni auswähle in meinem AI-Chat, obwohl ich Codex connected habe. Ich weiß nicht, was da schief läuft. So viel habe ich mir noch nicht gespürt damit.
Cloud Agent gibt es aber da schon noch quasi zum Installieren, aber der taucht nicht auf, das stimmt.
Was ja, ist da? Aber du musst ihn quasi halt separat verbinden in die Providers zuerst einmal. Da musst du halt auch ein API-Key halt einfach eintragen,
sonst geht das gar nicht. Jetzt taucht er da irgendwie wieder auf bei mir.
Ja.
Weiß ich nicht. Irgendwas hat es da, glaube ich.
Weiß ich mir nochmal spüren damit, ja.
Naja. Weil normalerweise, was der, also es kommt jetzt darauf an, weil, also wenn du über das JetBrains AI selbst nutzt, glaube ich, müsste es schon auftauchen. Weil dann ist ja sozusagen seine JetBrains diejenigen, die den Cloud API-Key haben müssen, quasi.
Genau.
Aber klar, wenn man dann da irgendwie, ja.
Mit Switchen da, ne. Naja, so ist das, ja. Was wird das auf der Liste jetzt? Wo waren wir gerade? Genau.
Ich habe nur ein cooles Codex-Erlebnis.
Ja.
Kann ich auch noch erzählen. Weil halt Teil von dieser Hibernate 6-Umstellung war halt auch, dass dieses Hibernate 6 ja für diese, was der für die Enumerations, ja, fangen die ja auch quasi ja das so Check-Constraints und so generieren.
Mhm.
Wenn du halt das Hibernate HBM to DDL benutzt in Produktion, was wir natürlich machen, obwohl du das schon ewig nicht mehr machen sollst, weil eigentlich diese Funktionalität, dass du das Hibernate selbst die Tabellen und Anpassungen in die Tabellen generiert, ist ja eigentlich was, was wir im Hibernate eingeführt haben, nur für Testfälle in Wirklichkeit. Mhm. Genau. Ja, genau. Jetzt habe ich quasi gesagt, ja, müsste man eigentlich jetzt eh schon langsam mal auf ein richtiges Datenbank-Schema-Migration-Tool halt gehen. Und da haben wir uns halt da fürs Flyway entschieden.
Mhm.
Genau. Und das war auch wieder so eine Erfahrung, was der, wo es halt wirklich auch, das habe ich auch wirklich mit dem Codex quasi im JetBrains AI halt selber gemacht, ja. Und also das ist jetzt bei uns quasi gar nicht so leicht. Also es ist viel leichter, wenn du quasi du das Setting hast, okay, du hast jetzt eine Applikation, so wie es jetzt, sage ich mal, im groben Bereich ist, ja. Du hast halt eine Web-Applikation, du hast eine Datenbank dahinter und dann irgendwann kommst du daher und setzt Flyway ein und ab dem Zeitpunkt machst du alle Datenbankänderungen nur mehr über das Flyway.
Ja.
Ja. Easy. Nur bei uns ist es halt so, wir haben halt quasi nicht nur das Backend, sondern wir haben halt einen Haufen Locker halt aufeinander stehen. Mhm. Und die können unterschiedliche Versionsstände haben, weil es kann sein, dass der gerade nicht geht, ja, und oder ausgeschaltet war, oder einfach eine schlechte Internetverbindung hat, etc., etc. Das heißt, du kriegst es nicht gescheit zusammen, dass du quasi eine gemeinsame Baseline kriegst, ja, von der Datenbank, ja. Da kannst du nicht einmal sagen, so, jetzt machen wir ein Deployment und das machen wir dann wirklich, wirklich auf alle, ja, ja. Weil die alle.
Damit du hast dann halt Startenkost aufsetzen darf, den genau, quasi,
weil ja. Alle sind halt über 2000, ja, bei uns. Und von die 2000 gehen sicher ein paar nicht, ja.
Ja.
Ja. Oder sind gerade out of service oder irgendwas, ja.
Ja.
Ja, genau. Und das habe ich einmal halt so beschrieben. Und der hat das eigentlich dann relativ, es ist jetzt im Podcast natürlich ein bisschen blöd zum Erklären, ja. Aber es kann halt dann quasi sein, dass du, wenn du dann den Flyway-Support halt deployst, ja, dass du auf einmal die auf einer Datenbank befindest, die eigentlich auf einmal ganz einen alten Stand hat.
Ja.
Ja. Der öder ist, als wie quasi das Baseline-Modell, von dem es Flyway ausgeht.
Ja.
So, und was tust dann?
Ja.
Weil du brauchst ja dann einen Mechanismus, der da quasi einen Diff macht, was der zwischen dem Baseline-Modell, also auf das, auf diese
Flyway eigentlich aufsetzen
quasi, mag, ja. Und dem, was er drunter ist eigentlich nur. Mhm. Weißt du, wie man? Mhm. Und das gibt's aber nicht im Flyway, ja? Weil Flyway sagt halt, ja, hey, du fängst da bei einem Baseline-Modell oder du fängst da bei der leeren Datenbank und dann haben wir das Baseline-Modell auf. Aber der sagt nicht, hey, ich mache da jetzt ein Diff zwischen dem, was in der DB ist und dem Baseline-Modell. Ja? Und das hat er aber dann eigentlich relativ cool gemacht, der Codex, weil im Grunde, er hat dann gesagt, ja, passt, dann tun wir halt quasi beim Hochstarten, ja, wenn er quasi erkennt, dass da jetzt das Flyway noch nicht installiert ist, dann tut er beim Hochstarten einmal nur das Hibernate ausführen, mit dem HBM2DDL aktiviert, damit er sozusagen ein Diff macht, ja, was dir quasi dann alle anstehenden Änderungen, die in die Entities drinnen sind, nur einmal ausgespült in die DB. Ja, und auf dem setzt er dann auf quasi Flyway und auf dem initialisiert das Flyway. Ich kann es jetzt nicht näher beschreiben, weil das ist jetzt ein bisschen schwierig, aber das funktioniert, ja.
Und also, dem Flyway war dann wurscht, wenn da was drinnen eigentlich von dem schon geändert wird, was eigentlich er machen würde.
Ja, genau.
Aha.
Genau.
Okay.
Weil beim Flyway, ja, genau. Ich führe das jetzt nicht mehr weiter aus, weil ich glaube, da steckt man dann aus. Aber der Schmäh ist sozusagen, dass du diesen Diff, den du brauchst, halt einmal nur quasi mit dem Hibernate machst, ja. Mhm. Während dem Hochstarten.
Okay.
Genau. Und da haben wir gedacht, ja, muss man auch mal drauf kommen, ja. Also, ist jetzt nicht die Lehrbuchlösung, oder? Ist nicht so straightforward jetzt, dass du drauf kommst, ja. Weil straightforward war einfach, dass du sagst, ja, keine Ahnung, du baust halt Flyway ein, ne? Und dann mit einer Baseline-Version und passt schon.
Okay.
Ja, nein, schon also oft kreative auch so Ideen, ein, ja. Moment, ja.
Geil. Ja, na, es ist schon, also das ist gerade oft so ein Ding, jetzt ich bin dann da beim Migrieren auf diesen Cluster und so weiter, wo ich dann noch schon oft sage, was tue ich jetzt ein bisschen konsolidieren, was ich halt bisher so gemacht habe und wie ich das bisher alles konfiguriert habe, meine Kubernetes-Cluster und so weiter, und frage halt immer wieder, wie würdest du das aufziehen, damit ich das vereinheitlichen kann mit weniger Kubernetes, mit weniger Config, mehr mit Helm, Templates und bla bla und ja, wo einfach ich nicht so viel Erfahrung habe oder was, und da ein bisschen von den AI-Tools mir halt einfach Vorschläge und ein bisschen mit einer hin und her so das quasi aufbauen tue halt einfach. Das ist schon ganz cool. Ja. Das ist halt einfach da, ja, wenn du keinen Sparing-Button hast, sondern dieses Leibeling, was dann, ja, bist nicht so kreativ da bei diesen Dingen. Ja,
ja, voll. Na, ich finde da nämlich gerade so Sparing-Button, der halt dann auch quasi immer Zeit hat,
ja.
Da ist und genau. Dann auch vielleicht die und ich finde es einfach auch vor so vom, ja, einfach auch so vom Dazulernen ist halt schon ziemlich cool, ja.
Ja.
Also, wenn wir zuerst gerade über das Clickhouse und so geredet haben, ja, und weil halt da die SQL-Queries jetzt nicht so straightforward da zum Schreiben sind, wie man es jetzt vielleicht gewöhnt ist von einer normalen SQL-Datenbank, ja. Aber es ist halt kein Problem, weil du kannst ja halt quasi der KI sagen, hey, machen wir mal da die Query für Clickhouse, ja. Mhm. und dann lässt du es halt erklären, die Teile, die du nicht verstehst.
Ja, ja, genau, ja.
So, weißt du, und dann findest du eigentlich schnell auch in ein Thema rein, gleich mal.
Ja, ja. Oder eben jetzt, wenn du sowas mit dem Vercona XGP anfängst oder Istio oder wie es bei mir jetzt ist mit OpenBAU und dem Key Management. Und ich habe mit denen jetzt einen Tag gehabt, dass ich mir das ein bisschen erklären lasse, wie das aufgesetzt ist und so weiter halt, ja. Wie, was, welcher Config da, was die bedeutet und bla, bla, bla. Ja.
Mhm.
Ist schon geil.
Ja.
Ja. Wenn wir da gerade eh schon bei AI sind, natürlich wieder.
Wieder mal.
Gehen wir mal ein bisschen, habe ich noch ein paar Sachen für jemanden, der nicht so tief in Programming mit AI drinnen ist. Zwei interessante Themen. Mhm. Und zwar habe ich mir mal angeschaut, ein bisschen das Claude AI Design.
Ja. Ah, ja, das ist ja rausgekommen, ja.
Das ist so ein Research Preview, das rausgebracht haben. Das kann ich mit meiner normalen Claude Subscription halt einfach auch nutzen. Und das ist sehr interessant, weil du da halt, es hat genau auf das ausgelegt, dass du halt Designs machst, mit wo du einfach halt, ja, was heißt Design jetzt an? Du kannst hergehen und sagen, ja, ich habe da Webseiten, machen wir da anders Design dafür, ich habe da irgendwelche bestehenden, ja, was ich, keine Ahnung, Screens von irgendwelchen Apps, Mobile, Web, bla bla bla, hilf mir beim Design, verbessern von dem. Du kannst Wireframes erstellen, du kannst High Fidelity erstellen, das ist schon mal ganz spannend, ja. Also du kannst ein richtig User Interface Design ohne große High Fidelity Farbenthematik und so weiter, sondern eher nur Wireframe-mäßig was machen. Und ich habe mich da ein bisschen gespürt damit. Das ist schon krass, was da in kürzester Zeit rausgekommen. Ich habe zum Beispiel einmal dann für die Tani, für den Kulturverein, einen Flyer erstellt oder so, testmäßig, wo ich einem halt auch ein paar bisherige Flyer einfach reingehauen habe, was gemacht haben und gesagt habe, machen wir für so ein Event einen Flyer. Und du kannst dann da wirklich geil halt einfach auf dem Ergebnis arbeiten. Du kriegst halt zwei, drei Vorschläge, wenn du das haben willst und kannst dann wie in einer Art ja, Vektor-Grafik-Design-Ding InDesign oder so ein Tool halt einfach einklicken und sagen, hey, machen wir das ein bisschen größer, machen wir das ein bisschen kleiner, schieben wir das nach links, machen wir da andere Schrift, machen wir andere Farbe, also noch bearbeiten halt auch. Ja? Mhm. Da kommt man echt relativ weit in kürzester Zeit. Ja?
Mhm. Und der Outcome ist dann, ist das dann die Deployment-fähig oder was,
naja,
was fällt da aus dann?
Du, zum Beispiel jetzt bei diesem Flyer hast du dann, okay, A4-Seite quasi in so einem A4-Format und du kannst es dann in verschiedenste Varianten da rauskriegen. Du kannst sagen, also eigentlich macht er das alles in HTML, natürlich im Browser, ja. Du kannst es dann downloaden als HTML, kriegst du da HTML mit CSS und Images oder was und Fonts oder was brauchst, ja. Du kannst es exportieren auch als PDF, ja. Du kannst es als PowerPoint exportieren. Ja, du kannst das nach Cloud Code handoffen und sagen, implementieren wir das jetzt und da, das Design in der App oder was? Ja, in der iOS App, in der Web App, in der wo auch immer. Ja, oder du kannst es nach Canva senden, zum Beispiel, wenn du da weiterarbeiten willst damit. Ja, und du kannst halt da Templates anlegen und Projects und so weiter. Und was ich auch probiert habe, wenn du zum Beispiel, wie es wir halt auch haben für die Firma, was das so ein Corporate Identity Design System hast, wo ja auch der Designer quasi auch beschrieben hat, wie das zum Verwenden ist, welche Schriften, welche Farben, für was und wie, ja, das da auch reinballern und dir dann da drinnen ein Designsystem erstellen, ja, und dann wiederum auf Basis von dem Designsystem andere Sachen machen. Zum Beispiel jetzt einfach Slides einfach generieren, wo du dann nur noch den Inhalt reinballerst, also in Markdown formatiert, strukturiert quasi, ja, was du präsentieren willst, und er macht dann komplett automatisch im Designsystem, im vorgegebenen, im Farbenschema und Schriften und alles die PowerPoint-Präsentation.
Ja, geil.
Mhm. Da kommen überraschend geile Sachen raus. Hab mich mal mit ein paar so bestehende Präsentationen, die ich in den letzten Wochen, Monaten so gehalten habe, bei uns intern in der Firma auch gespürt und die einfach da mit dem nochmal generiert quasi, ja, das ist schon geil, ja. Also, ja.
Ich habe jetzt gerade nämlich auch an so eben so Homepage-Design, darum habe ich jetzt gefragt, wenn exportieren quasi und so gedacht, ja, wo das, ich meine, das funktioniert mit Cloud Code ja auch schon eigentlich ziemlich gut, dass er da dann halt da mit irgend so einem Design daherkommt, ja. Aber jetzt wahrscheinlich nur nicht so in der Tiefe, was jetzt da möglich ist, ja.
Nicht so, ne. Also, Also du kannst da wirklich ein komplett dann also Click-Dummy-Webseiten, ich habe zum Beispiel auch natürlich probiert, was die, wie war es mit der DDR-FM-Webseiten, einmal komplett neu designen, ja. Krass, also da was er dann rausgeballert. Und die ist dann halt, die Frage ist eigentlich, wie bringst du das dann wieder in ein WordPress Template oder sowas, ja, das war dann der nächste Schritt, aber ausschauen, das ist schon mega geil, was der da generiert hat, ja. Also echt extrem spannend.
Das ist quasi beim, ja, also quasi bei alle Cloud Subscriptions.
Ich glaube, ja, ist jetzt dabei. So ein Preview, Research Preview, ja, aber, ja, genau.
Ja, sehr cool.
Und dann, gerade gestern erst, habe ich noch mit dem anderen, was sie jetzt gerade neu rausgebracht haben, mich gespielt. Und zwar, man hau jetzt mit dem YouTube-Link wie, da reingegangen. Das ist Cloud Connection mit MCPs von Autodesk Fusion. Ja, also es hat in den letzten Wochen, Monaten immer wieder so Dings gegeben, wo Leute postet haben, hey, AI kann jetzt dann auch mit CAD-Programme arbeiten und so. Ja, und da habe ich schon ein bisschen, ein bisschen das beobachtet. Und jetzt hat quasi offiziell halt Cloud so einen Connector mit Autodesk zusammen gemacht. Und im Autodesk Fusion, was ich installiert habe seit ein paar Monaten, weil ich schon mal ein bisschen was für meinen 3D-Drucker da drin gezeichnet habe, ja, habe ich jetzt auch updated auf die letzte Version. Und da ist jetzt so ein MCP-Server, den man einfach in die Settings aktivieren kann drinnen. Und wenn man dann Cloud halt sagt, da gibt's auch dann einfach so ein Plugin oder eine Customization-Erweiterung, hey, da installiert er die Fusion-Erweiterung, dann findet halt der den MCP von den Fusion, was lokal läuft, ja. Und dann kannst du quasi über Cloud halt CAD-Zeichnungen erstellen lassen. Und das habe ich jetzt einfach gestern probiert. Ich habe da so vor Monaten einmal auch für uns für so Tablets, für die Schultablets, was die Kids haben und auch fürs iPads und so, was wir daheim haben, so einen Tablet-Halter gehabt, wo wir so eine Ladestation im Wohnzimmer haben, wo die alle eingestellt werden zum Anstecken, ja. Und die war aber nicht so richtig gut, die, was ich da fix fertig online gefunden habe, die war ein bisschen zu dünn für die Schultablets, weil die so dick sind teilweise mit den ganzen Hüllen und die war auch nicht so robust, die ist teilweise ein bisschen abgebrochen, wenn man sie ein bisschen eingesteckt hat, fest oder was. Und dann habe ich einfach ein Foto gemacht, gestern mit dem iPhone von der bestehenden und habe gesagt, ich hätte gern sowas, aber ein bisschen höher, ein bisschen dicker, ein bisschen mehr Platz quasi, ein bisschen robuster und so weiter. Dann hat er mir noch ein paar Fragen gestellt, wie, in welcher Größe hättest du das denn gern, für wie viele Tablets, bla bla bla. Und dann hat er zeichnet und da. Dann okay. Ist, ich habe gestern dann eh, weil es mich so fasziniert hat, in Instagram also eine Story auch postet mit dem Foto. Ich hau das jetzt dann auch da in den Chat rein, dass man das sieht. Aber auf jeden Fall bin ich schwer begeistert gewesen von dem, was da rausgekommen ist, weil das habe ich dann her und so halt einfach genommen und in 3D-Drucker gegeben und ausgedruckt. Ja? Und gestern dann auch gleich montiert. Sehr geil. Also da, das funktioniert echt tadellos. Ich schaue da jetzt gerade einen Post rein. So. Da sieht man das, was ich, also nicht ganz, man sieht nicht viel von dem Prompt jetzt quasi, aber was er halt zeichnet hat quasi. Ja. Genau. Wenn man das halbwegs beschreiben kann in Worten oder vielleicht auch mit einem Bild supportet, ich meine, wahrscheinlich, das geht bald einmal nur so weit, dass man einfach ein paar Bilder macht, links und rechts und oben und unten und dann kann er das quasi aus den Fotos erkennen, 3D-mäßig, was das ist, und dann zeichnet er es einfach nach, ja.
Ja, schon geil.
Aber da habe ich nichts an dem Ding, was man da sieht, in dem Foto händisch selber zeichnet oder korrigiert, sondern es hat alles sehr zeichnet.
Ja. Ist ja arg. Ja, ist schon praktisch eigentlich, ja. Voll. Weil, gerade wenn man irgendwelche Spezialteile oder sowas hat, gell, ja, die man dann vielleicht nur irgendwo umeinander liegen hat oder keine Ahnung, nur im Internet findet oder
genau,
so.
Genau, ja.
Irgendein Foto davon.
Ja. Na, also gut zu wissen, dass das jetzt geht. Also erprobt ist, hat gut funktioniert. Das nächste Mal, wenn ich wieder irgendein Ding habe, wo ich sage, das war eigentlich ja cool, wenn man sich das Custom machen würde, aber wo man oft eben das CAD-Zeichnen einfach ist, dann doch braucht er Zeit. Ich bin mit den Tools nicht mehr so gut. Ich habe das Kleine vor 30 Jahren einmal in AutoCAD zeichnen gelernt, in der HTL. Ja. Aber das Fusion ist halt doch ein anderes Beast mit 3D-Extraction und hin und her, weißt du, ja. Ja, und da, wie es auch ja da gemacht hat, wirklich, weil ich gesagt habe, was die einen, die sind da unten teilweise abgebrochen und bla, bla, die müssen halt unten ein bisschen dicker sein und was ist das, die Rundungen und alles, wie er das zeichnet hat, dass die, also das ist, ja, da, weiß ich nicht, wenn du den Fusion gut bist, wie lange das brauchst für sowas zum Zeichnen, aber ich würde Stunden brauchen, ja.
Ja, okay.
Mhm. Ja. Ja.
Krass.
Echt geil. Ja.
Okay.
Mhm. Das zu die zu Neuigkeiten aus der AI-Ecke.
Ja, ich habe mich vor, ich glaube, das war eher dann eher nach unserer letzten Episode einmal auch noch ein bisschen gespült mit diesen Jammer 4 Modelle, die wir da erwähnt haben.
Genau. Das hast du genau auf die Liste gegeben, gell?
Und habe dann einfach mal probiert auf mein Privatlaptop, das ist eben ein M1 Max mit 64 Gramm, mhm, da einmal so ein Jammer 4 Model quasi im Cloud Coded einzubinden. Ich meine, das unterstützen sie ja prinzipiell, ja, Cloud. Mhm. Und da gibt es ja unterschiedliche Modellvarianten von dem Jammer 4. Nämlich so E2B, E4B, 26B, 31B, wobei immer das B halt für die Milliarden, jetzt in unserem Fall Parameter halt steht. Ja,
ja. Billions das quasi, oder sind das?
Billions, genau. Ja. Und ja, aber dann ja, egal, nimmst du halt gleich mal das 31B.
Das hat 20 Gigabyte, oder? Ja. Mhm.
Ja, genau, da hat die 4-Bit Quantization, hat quasi dann 20 Gig. Und ja, ich kann berichten, das bringt nichts. Also, das ist wirklich, also da hat halt jede Antwort, kannst du sagen, halt so wirklich, ich glaube, es waren wirklich bei jeder so ziemlich 1,5 Minuten halt dauert, ja. Mhm. Und du hast ja gemerkt, du hast halt das gestartet, ja. Und Open Start hat halt der Mac, was ich bei dem Mac quasi noch nie gesehen habe, aber es war halt einfach der RAM gleich komplett voll.
Ja.
Plus, er hat ein wenig geswappt, dann auch schon gleich mal. Mhm. Und da habe ich gemerkt, ja, okay, das kannst du quasi vergessen, ja. So. Und bin halt dann einmal auf die, ich schaue jetzt gerade, ich glaube, ich habe dann einfach einmal sogar das E4B verwendet, ja. Wo nämlich auch so dabei steht, okay, dass das quasi ein kleines Modell für Laptops ist, ja. Mhm. Und so, und habe halt mit dem ein bisschen gespült, mir ein bisschen gespült. Ja, aber da, also da musst du da wirklich sagen, da siehst du da wieder, wie krass dass das, oder wie krass das einfach ist, was jetzt ein Cloud oder OpenAI halt in andere Rechenzentren halt anbietet, ja. Mhm. Weil mit dem kriegst du halt ein Modell, ja, weißt du, da kannst du schon irgendwie so ein bisschen kommunizieren und so Fragen nach dem Wetter stellen oder so, weißt du, so. Aber das ist halt auf einer Ebene, da waren wir halt vorher, weiß ich nicht, mit GPT 2 oder 3 oder irgendwie sowas in die Richtung, weißt du, so. Und das kriegst du halt jetzt, ja, quasi lokal. Hast dann, aber sogar das hat, glaube ich, boah, ich glaube, ob das nicht auch so 12, 15 Gig oder was gefressen hat, dann RAM, ja. Mhm.
Ja.
Also ist schon wild. Also ich habe dann das Experiment relativ schnell. Also ich glaube, ich habe dann mit Olama aber nur ein paar, was kann ich mehr, was war das, irgend so Kimi-Modell habe ich noch ausprobiert. Mhm. Aber du merkst halt, wie gesagt, ich meine, man muss halt auch sagen, das MacBook Pro ist halt jetzt auch nicht mehr der aktuellste Rechner, gell? Ich meine, der ist halt von 2021.
Ja.
Hast halt auch nur unter Anführungszeichen die 64 Gramm, mit denen es halt auskommen musst. Mhm. Aber ja, das siehst du, da kriegst du einfach nicht die, also zumindest mit den Modellen, die ich halt probiert habe, kommen ja auch ständig neue wieder raus. Ja, bist schon ziemlich weit noch davor weg, dass du jetzt sagst, okay, das ist jetzt ein Modell, das habe ich jetzt lokal und mit dem entwickle ich halt, wenn ich zum Beispiel jetzt gerade kein Internet habe oder so. Ja. Mhm. Also den Gedanken kann man, zumindest für das Setup, was ich da habe, habe ich den gleich mal wieder zur Seite oder beiseite gelegt.
Mhm, mh. Ja, also ich wird schon irgendwann sich in die Richtung entwickeln, dass da was wirklich, dass man halt mit dem Lokalen auch mehr machen kann. Also, aber
ja, auf jeden Fall.
Noch ist es nicht so weit, ja. Also ich habe das
und ganz. Und man sieht da, ich weiß nicht, ich sehe ja da, jetzt haben sie glaube ich das Kimi 2.6 zum Beispiel. Soll jetzt wieder so sowas sein, was halt lokal relativ performant ist, ja. Aber ich weiß nicht, man muss jetzt das anschauen, dann, okay, was heißt das dann, was du, wie viel Speicher brauchst du, brauchst du dann auch, irgendwie, also geht das mit die Silicon Max, kriegst du eine gute Performance zusammen, oder brauche ich da jetzt wieder irgendeine Nvidia-Karten, irgendeine spezielle starke, etc.
Mhm.
Ja. Cool war es, schauen wir uns irgendwann nochmal ginge, ja.
Mhm. Aber noch ist es nicht so weit. Ja.
Wie gesagt, in mein Setup kannst du vergessen derzeit.
Ja. Da habe ich, ich finde es jetzt gerade nicht, aber die JetBrains haben ja da irgendwie was Interessantes postet auch, oder irgendjemand von den JetBrains hat Developer, ob das nicht cool war quasi, wenn man ja so ein Monat, also ein lokales Model hat quasi, was so ungefähr einen Monat hinter die Besten ist sozusagen. Mhm. War natürlich cool, ja, aber ich weiß nicht, was die da mit dem gemacht haben. So. Sie haben allerdings, das habe ich eher geschickt, gell, so ein bisschen ein Pivot gemacht quasi. Da habe ich das YouTube-Video geschickt dazu, ich poste es da auch noch meine und einen offiziellen Blogpost haben sie auch gemacht zu der Strategy, was sie vorhaben, wo sie quasi gesagt haben, ein bisschen verlaufen oder ein bisschen falsch unterwegs waren sie da, oder sie haben also irgendwie ein bisschen einen Fehler gemacht und sie wollen das jetzt ein bisschen ändern. So quasi, sie wollen nicht unbedingt zu selber drauf setzen, dass ja, AI-Anbieter werden und so weiter, sondern sie wollen halt wirklich die IDE sein, mit der man AI nutzt. Ja. Habe ich ganz gut gefunden, das Video. Ja.
Mhm. Okay, verlinkst du einmal.
Ja. Genau.
Rethinking. Und ich glaube, wir haben sie voriges Mal dann auch, ich glaube, ich habe das ja voriges Mal erwähnt, ja, aber diese Can I Run AI-Seiten ist eigentlich ziemlich cool.
Okay.
Weil da kannst du quasi du deinen Rechner einstellen, den du hast, ja,
okay.
Oder dein Setup einstellen, und der listet da halt dann auf Modelle, die halt, und der listet da halt die Modelle auf, ja, und du siehst dann in die rechten Spalten, okay, was kriegst du halt dann mit deinem Setup dafür Performance zusammen.
Okay, ja.
Also habe ich das voriges Mal nicht erwähnt, oder?
Nein, das habe ich nicht kennen.
Can I Run AI?
Ja,
okay. Also CanIRun.ai ist das.
Mhm.
Genau, da sieht man, da ist jetzt zum Beispiel das Llama, ich glaube, das habe ich dann auch mal probiert, ja, das Llama 3.1 ist immer relativ vorn dabei. Da sagt jetzt zum Beispiel bei mir, ja, das braucht halt 5 Gigramm ungefähr, und ich kriege halt dann 57 Tokens per Second zum Beispiel.
Ja, ja. Also, das finde ich eigentlich eine ganz geile Funktionalität von dem LLM Studio, ja, weil du da beim, da kannst du auch sagen Download, und du hast da so eine Browse-Möglichkeit zum Downloaden von so Models direkt drinnen, und da sagt er da auch gleich auf Basis deiner Maschine, was für die da dann halt geht und was nicht.
Mhm. Ja.
Habe ich schon länger, jetzt nicht mehr probiert, aber mal vor einem Jahr oder was, das Llama probiert, ja. Aber ein Kollege hat mir das mit dem LLM-Studio gezeigt.
Ja.
Okay.
Ist halt dann auch, wenn es halt dann natürlich gleich für das Setup dann, weiß ich nicht, dann 4.000 Euro oder was investieren musst oder nur mehr.
Ja.
Dass du halt dann lokal halbwegs ein Modell hast, plus den Stromverbrauch etc., was du halt da alles dazu hast, dann, ich meine, da kannst du schon eine Zeit so eine
Subscription
kaufen. API-Key oder Subscription in Wirklichkeit dann kaufen. Ja,
ja.
Nein,
es ist, interessant, wir sind bei uns in dem Team auch immer am Überlegen, eben, was für Subscription man braucht von den AI-Dinger, und das, natürlich, das Thema ist ja halt auch, man switcht halt so viel und her, man probiert das aus und das, ja. Angefangen haben wir mit Copilot, dann haben wir alle ChatGPT und dann ist ein Codex dazu, und dann ist jetzt Claude immer wieder interessant geworden auch, und das braucht ja nicht jeder im Team alles, und die einen mehr und die einen weniger. Es ist halt so ganz spannend, das die ganze zu managen auch. Ja,
voll. Ja, und man merkt es ja, glaube ich, auch, also ich merke zumindest auch selber, es kommt halt dann auch immer gerade voll auf die, ja, auf das Umfeld halt auch, auf die Aufgaben, die man halt jetzt gerade hat, ja.
Mhm.
Mal brauchst du das weniger, mal wieder mehr oder ganz intensiv und so.
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Na gut. So. Glaub, dann haben wir mit dem AI-Thema halbwegs durch, oder?
Genau. Hast du noch also einen Punkt oben, oder? Keine. Bei mir gibt es ja keine Neuigkeiten, außer dass ich mal jetzt auf Codex umgestiegen bin und ja. Dann schauen wir jetzt das einmal an.
Ja.
Auch wieder mit diesem $100-Tarif da, den habe ich jetzt einmal genommen. Mhm. Diese $100-Subscription da.
Kann nächstes vielleicht ein bisschen mehr verzeihen. Wir haben jetzt dann am 18. Mai sind wir wieder auf Troy Days und da sind wir jetzt gerade ein bisschen vorbereiten, eben das ganze Team wieder noch und quasi ein bisschen mitzunehmen, die nächste AI-Stufe sozusagen, weil letztes Jahr haben wir dann auch halt einmal, es ist halt einfach auch unterschiedlich im Team, ja. Natürlich, die Developer sind da schon ein bisschen weiter, aber du willst auch andere Abteilungen da mal ein bisschen mehr noch mitnehmen auch, weil eben gerade im Marketing und Support und so weiter gibt's auch viel Dinge, die jetzt mit Cloud Cowork oder so, ja, sich gut lösen lassen und wo du wirklich auch was besser weiterbringst, ja. Mhm. Und da mal das auch einer ein bisschen zu zeigen und die Accounts dafür zu geben und einer ein bisschen halt, ein paar Anwendungsfälle und auch, ja, gerade das Thema mit Skills und so, gemeinsam ein bisschen anzuschauen, wie kann man dem Agent dann auch automatisiert auf gewisse Sachen zugreifen lassen, die wir halt in der Firma so nutzen. Ja, es wird spannend auf jeden Fall.
Ja. Ja. Was ich da noch habe zu dem Thema, jetzt aber eher schau wieder auf der Programmierebene. Es war ja neulich diese Foxt Amsterdam.
Ja.
Das ist aus diesem DevOps-Umfeld, glaube ich, eine Tochterkonferenz sozusagen. Mhm. Und die haben wieder alle ihre Videos auf YouTube gestellt, die Videoaufzeichnungen. Mhm. Und da kannst du dir natürlich auch vorstellen, war quasi jeder dritte Talk über irgendwas mit AI heute.
Ja.
Aber ich habe jetzt natürlich jetzt nicht alle angeschaut oder so, aber es hat da einen gegeben, den habe ich ganz interessant gefunden, nämlich da hat mir ist jetzt der Name empfallen von ihm, ja. Der ein Typ hat quasi.
Das ist der, was verlinkt hast, oder? Der Christian,
ja, genau,
Solloff steht da dabei bei dem Video.
Christian Solloff, ja, genau. Der hat quasi so ein bisschen einen Workshop gemacht zu Spring AI.
Mhm.
und hat da halt wirklich auch im Code unterschiedlichste Patterns halt herzeigt, die du halt mit Spring AI umsetzen kannst. Was der, da ist gegangen von, weiß ich nicht, ich mache einen Chatbot, wie setze ich das um, oder ich mag quasi einen Chatbot mit RAG quasi verwenden, ja, also wo du dann quasi nur in eine andere Datenbank halt einsuchen gehst, ja, um Zusatzinformationen halt zu finden, etc. Und habe ich ganz interessant gefunden, nämlich auch ganz geil eigentlich, dass man dann auch wieder sieht, wie halt auch quasi jetzt in diesem Spring-Ökosystem das wieder so gemacht wird, so wie es halt da so immer gemacht wird, ja, dass die halt dann quasi nur mal über diese ganzen unterschiedlichen Technologien, die halt da zusammenkommen, dann quasi halt auch wieder so eine API halt dann drüber stülpen, weißt du, mit Abstraktionen etc., ja, so dass du halt relativ technologieunabhängig das dann im Grunde halt dann definieren kannst in deiner Spring-Anwendung, ja.
Mhm.
Und halt dann unten konfigurierst halt nur, ja, okay, das machst du jetzt mit, weiß ich nicht, mit einem Opus-Modell, sage ich mal, von Cloud, ja. Aber du programmierst das nicht gegen die Cloud-API oder sowas, ja.
Ja.
Wo du einfach merkst, okay, da kommt dann auch ein bisschen Software-Engineering halt wieder rein, dass man halt ein bisschen Wiederverwendbarkeit oder ein bisschen, ja, einfach auch die Möglichkeit, dass man es auch vielleicht austauscht, der auf einen anderen Provider geht, möglichst ohne viel Schmerzen, dass man die Aspekte halt dann auch einfach einbringt, ja.
Witzig, der hat mit Visual Studio Code entwickeln.
Ja, ist mir aufgefallen. Ja, voll.
Das habe ich bei der DevOps auch immer wieder mal gesehen, ja. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Also wir haben auch bei uns ja im Timer ein paar Sachen schon AI-mäßig eingebunden und auch eben mit Spring AI Dinge gemacht und mit OpenAI App, also SDK direkt, ja, weil es witzig ist eben immer wieder ganz aktuelle Sachen, wie zum Beispiel, ich meine, es ist nicht mehr aktuell jetzt, aber wenn wir es einbaut haben vor einem Jahr oder was, ist das mit Web Search zum Beispiel so gewesen, dass das nur ein Preview war, ja. Und das geht dann nicht gleich im Spring AI, da musst du irgendwie direkt auf die OpenAI API gehen und so, ja. Aber sie sind da schon nicht schlecht unterwegs im Spring AI, diese Sachen alle auch wieder so Spring-typisch halt zu rappen, dass du halt drunter dann nicht ständig irgendwie alles ändern musst, wenn du jetzt angenommen auf eine andere AI und Bitter API gegangen hast oder so.
Ja.
Und das geht's halt im Endeffekt, dass da switchen konntest jetzt einfach, ja.
Ich meine, ich habe es jetzt noch nicht gebaut, aber es gibt ja im Grunde dann auch dieses Lang Chain for J gibt's ja auch noch,
ja,
oder?
Ja.
Habe ich glaube ich
noch mal, ja.
Aber das ist auch so,
noch nicht.
Nein, noch nicht, ne.
Ja.
Ja, genau, aber ich glaube, das konkurriert so ein bisschen, ja. Oder du kannst das vielleicht da quasi nicht kombiniert hernehmen, keine Ahnung. Ja, genau. Da habe ich gelesen, dass die halt vielleicht ein bisschen eher sozusagen neue Features dann abdecken. Ja. Aber ich kann nur das nachreden, was ich quasi da gehört habe. Ja. Ich gebe es mal in die Shownotes eine.
Ja.
Langchain vor J. Genau. Aber gerade bei diesen DevOps-Videos kann man wirklich mal durchschauen. Ja. Waren relativ viele Videos bezüglich AI und so weiter halt auch drin.
Okay, mal schauen. Also ich sehe, dann das Video ist ja im Channel von der DevOps auch, ja.
Genau, kann man dann einfach reinklicken in den Channel und dann.
Also so heißt, da sieht man, okay, das ist eine Sub-Konferenz quasi der DevOps, ja. Aber da haben sie wahrscheinlich eine eigene Playlist dann für die Fox Desert wieder, oder? Ja.
Ja,
da, genau. Ja. Genau, hab schon, ja. Okay, ja. Mal schauen, ob da irgendwas Interessantes dabei ist. Sind eher so, na okay, sind schon längere, aber da sind ein paar so 15-Minuten-Dinger und so, ja.
Ja, da haben sie teilweise irgendwie so kurze dabei gehabt, der Fall. Ist mir aufgefallen, aber dann wieder ganz normale, ja.
Okay.
Und auch so die Klassiker, was der mit Venkat,
ja, ja.
Dann irgendwie Java 25 Features und so.
Ja, ja, sehr auf der Seite quasi, auf der Konferenzseite gleich ganz oben drauf, ja.
So, ich verlinke jetzt habe ich den YouTube-Channel noch gefunden. Dann verlinken wir da auch noch eine. Das war dann, glaube ich, der da. Genau.
Ja, gut. Ja, dann haben wir noch die Apple News auf der Liste, oder?
Die Apple News, ja. Sie haben leider wieder nicht bei uns angefragt.
Wieso?
Ja, wegen einem CEO-Posten.
Ach so.
Genau.
Sie haben intern
angenommen. Ja, die haben wieder einen internen genommen. In John, oder wie heißt der?
John, ja. John Turnus.
John Turnus, der war mir eigentlich gar nicht so ein Begriff. Ich glaube, hat er irgendwie gehabt auf der Bühne, aber ich weiß nicht mehr genau,
ja,
was.
Ja, aber er war schon immer wieder in Präsentationen so zum Sehen, gell, auf dem Keynotes und
ja.
Dinge selber, ja. Weil, was war er vorher? A Senior Vice President of Hardware.
Hardware, genau, hat er gemacht. Ja,
genau.
Ja, ja, voll. Genau, aber es war, glaube ich, jetzt eher schon länger gerüchtet, oder? Dass der Tim Cook jetzt irgendwann einmal Übergabe macht.
Genau, genau. Und da war auch schon der Turnus halt in der engeren Ding, wo sie immer gesagt haben, der kann es werden, ja.
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 Und letztes Jahr hat es ja irgendwie sogar schon offizielle, oder der Team hat in einem Interview mal gesagt, in 10 Jahren wird er nicht mehr CEO sein und weiß nicht mehr gefragt haben, wo er sich in 10 Jahren sieht. Und da hat er auch letztes Jahr dann auch, glaube ich, irgendwie schon in einem anderen Interview gesagt, dass er das jetzt dann demnächst einmal abgeben wird. Ja.
Jetzt habe ich gerade geschaut, der Team Cook, der ist ein 1960er Jahrgang. Das heißt, okay, ich meine, der ist ja jetzt auch quasi dann schon, wird jetzt dann heuer 66.
Ja.
Mit dem November Geburtstag.
Ja.
Ja, da mag, also ich meine, und ich glaube, dass er der auch nicht komplett weg ist, sondern der wandert halt in den Aufsichtsrat, ja, genau. Sozusagen.
Ja. Hat er gesagt, dann im Nachhinein auch noch, er wird sich weiterhin auch voll um Apple kümmern. Also es wird immer nur sein Hauptding sein, weil er ist halt im Aufsichtsrat halt drinnen jetzt dann, aber in einer anderen Rolle halt. Genau. Also ist nicht gleich ganz weg, aber Geschäftsführer ist halt.
Genau. Haben sie nicht irgendwo gesagt, okay, er kümmert sich weiterhin nur um einen Donald Trump auch.
Ja.
So, ja, das nimmt er ihm nur ab.
Genau, das hat er John. So nicht direkt, aber er hat sich gesagt, er wird sich in dieser Rolle im Aufsichtsrat halt um das kümmern, um diese ganzen Beziehungen mit geopolitischen Sachen rund um die Welt, halt einfach China und ja, natürlich auch Trump und so viele Themen halt. Das wird er halt weiterhin er machen. Ja.
Kasse.
Der Turners ist ja, kriegen wir eher jetzt wieder von der Ingenieurseite, ja?
Ja.
Also der Cook war ja mehr so aus der, wie sag mal, kein Erbsenzähler, aber aus der Business-Seite halt raus, aus der Zahlenmensch halt, der halt natürlich voll gut war, alle Zahlen von Apple nach oben zu bringen und auch die ganzen ja, Logistik, Lieferketten, Optimierung, bla bla, und das Ganze, da war halt auch voll gut. Ja? Das ist genau sein Ding, Excel-Mensch halt sozusagen. Aber beim Turners, der kommt mehr aus der ja, in Engineering-Rolle und hat eine andere Ausbildung quasi. Ja, der war ja, ist ja gar nicht MBA oder so irgendwas, sondern haben sie eben ETP darüber geredet, dass er eigentlich nur einen Abschluss, also einen technischen Ingenieursabschluss hat von einem, kein so, ja, schon, es ist schon eine Ivy League School, haben sie im Nachhinein dann gesagt. Aber jetzt nicht
groß. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das steht sogar in der Dings, auch in der Pressemitteilung, dass er quasi einen Bachelor,
genau,
ein Bachelor im Maschinenbau.
Sozusagen,
ja. Maschinenbauingenieur ist er quasi, ja.
Ja, ja.
Bachelor in University of Pennsylvania.
Ja.
Haben wir auch gedacht, ah, okay.
Ja.
Interessant, ja.
Das haben sie in ATP in der letzten Episode, also in der vorletzten, so irgendwie dargelegt, der Syracuser, dass man eben das auch die jungen Leute sagt, du musst nicht jetzt sind, die mega Ausbildung haben, um Chef von Apple zu werden, quasi, du musst kein Doktor und Professor, Doktor, Doktor sein, sondern auch ein einfacher Maschinenbauingenieur kann das sein. aber ja, er hat schon auf jeden Fall was drauf. Ja. Und das ist halt die spannende Frage, wo geht's hin? Ob das irgendwie auch jetzt dann auswirkt auf Produkte und Entscheidungen in Apple in eine andere Richtung ein bisschen. Ja.
Mhm. Obwohl da wahrscheinlich jetzt schon für Jahre oder sowas das eh schon quasi jetzt natürlich vorplant ist und so, gell?
Ja, es hat natürlich einen langen Zyklus, viele Dinge, ja, die jetzt schon am Laufen sind, entschieden sind quasi, gell?
Mhm. Ich meine, das war jetzt sowieso einmal, ja, ist eigentlich interessant, wie viel kannst du halt dann quasi da steuern, aber dem wird halt schon nachgesagt, dass er quasi schon entscheidungsfreudig ist sozusagen, also dass du, wenn du zu dem gehst, dass du halt dann nicht irgendwie eine kryptische Antwort kriegst, so quasi riechst, ja, was wir jetzt machen, sondern der sagt halt dann schon A oder B halt.
Ja, der Armand hat ja war sehr happy über das Ganze.
Okay.
Und der Marco Armand, jetzt suche ich nochmal aus, hat ja vorher schon so einen Blogpost einmal geschrieben. Warte, wie hat denn das, wie heißt denn der Marco sein Blog? Marco Armand? Marco.org, genau, A Letter to John Turners, den Link, den habe ich auch gleich noch einer, weil er halt quasi hofft, dass der Turners halt auch mehr wieder diesen Enthusiasmus für den Mac und die Hardware und nicht nur die Services und Revenue und so weiter sieht und dass das halt mit ihm halt ein bisschen zurückkommt wieder in Apple, diese Liebe zum Design und zu den Details und zu dem Verliebtsein in, wir lieben halt Computer und wir machen gute Computer, mit denen wir arbeiten und so weiter. Also ja, ich habe mich jetzt nicht so mit dem beschäftigt, aber der Armin setzt da große Hoffnung in das, dass das die Steuer des großen Schiffs Apple wieder ein bisschen in eine andere Richtung lenkt. Ja.
Okay.
Mhm. Ja.
Ja.
Wobei, man muss ja sagen, also die Hardware war ja in den letzten Jahren echt gut unterwegs, also eben seit sie dieses neue MacBook quasi da gebracht haben, eben, die eben eins quasi dann drinnen war und so weiter, diese ganzen MacBook Pros und alles, sind ja super Dinge, diese schlimme Phase der Keyboard-Probleme und so weiter, wo die ganzen Ports weg da haben und alles, die ist eh schon wieder Zeitl vorbei jetzt sind. Mhm. Und auch sonst vorher hat mir jetzt echt nichts sein, wo es irgendwie eine Hardware-Probleme gegeben hat in den letzten Jahren. Das ist dann seine Abteilung, wo der Turners herkommt. Ja, die Sachen, was von den Apple-Fans bekrittelt werden, sind ja eher im Software-Bereich
Software,
in den letzten Jahren. Ja.
Ja, Software ist halt auch nicht so, ich denke mir, das halt da immer, das ist halt auch nicht so, also das ist halt schon komplex geworden, ja. Also,
ja.
Wenn du da quasi Milliarden von Benutzer hast und dann hast Cloud-Systeme und alles ist irgendwie miteinander verwoben, plus Security-Geschichten, plus irgendwelche Bestimmungen von den Ländern, was so legislative, bla bla bla, hin und her, also es ist, also ich denke mir halt eigentlich immer, es ist eigentlich ein Wunder, ja, dass das eh alles so gut funktioniert, wie es halt funktioniert, ja.
Ja.
Mit diesen zigtausenden Schichten, aber natürlich knarzt es halt schon an der einen oder anderen Stelle. Mhm. Ja, aber ich glaube, es wird massiv unterschätzt, was du halt da für Aufwände halt in alle möglichen Richtungen halt auf der Software-Seite halt hast, ja.
Ja.
Also die starten halt nicht auf einer grünen Wiese, ja, mit irgendwas, was sie halt machen, ja.
Mhm.
Das ist halt schon brutalst eigentlich.
Ja.
Keine Ahnung.
Ja.
Ich meine, ich muss ehrlich sagen, aber ja, dieser Mac etc. halt auch immer wieder kommt dann, dass halt da die Softwarequalität so schlecht worden ist. Ich weiß nicht, ja. Ich merke jetzt da jetzt nicht mega viel, also für mich ist es jetzt nicht so viel schlechter geworden, ja.
Ja, nein, ja nicht, ja.
Also wenn du jetzt da wirklich voll in der Mac-Welt drinnen bist und vielleicht immer so ein Mac-Power-User warst und so, aber ganz ehrlich, ich nehme das eigentlich fast nur als Betriebssystem-Plattform halt her. Mhm. Und so richtige Mac-Apps nehme ich de facto nicht, außer vielleicht irgendwelche Utility-Apps, die halt dabei sind, ja.
Ja.
Aber alles andere, siehst du, IntelliJ, basiert auf Java,
ja.
Bist im Browser drin, hast irgendwelche Elektron-Anwendungen offen.
Ja, ich kann da auch echt das nicht ganz nachvollziehen. Zum Beispiel, was die Leute beim ATP da immer im Jammern über die Software beim Mac oder sowas. Also, auch dieses Liquid Glass Update und so weiter. Ich hab das alles, für mich ist das alles nicht so wild. Also,
ja,
bin da
ja,
nicht so anhängig
ich mein, mit. Wild wird's immer dann, wenn ich mal zu Windows wechseln muss, ja. Und da so family-mäßig irgendwas tun muss.
Ja.
Da
ja.
Denken wir schon oft, ja, bist du deppert, ja.
Ja.
Also, das versteht ja wirklich keiner.
Ja.
Aber, ja, ich glaube, es ist schon ein Jammern auf
hohem
Niveau da irgendwie.
Genau.
Voll.
Ja,
ja, schauen wir, was er macht, der John.
Mhm. Mhm. Naja, dann habe ich noch abschließend, also wenn wir dann wieder Richtung Entertainment gehen, in so üblichen Reihenfolge, ist mir gerade noch was eingefallen, was ich noch erzählen muss. Ich bin ja ein Gamer, wie wir so öfters schon geredet haben. Und ich bin ein alter Gamer und ich habe eins von meinen Lieblingsspielen, was ich jemals ever gespielt habe, ja, war Pirates. Ja. Pirates, das ist damals auf dem C64, glaube ich, habe ich es zum ersten Mal gespielt, aber am meisten habe ich es am Amiga 500 gespielt. Sid Meier's Pirates. Ich hau jetzt einfach einmal einen Wikipedia-Link rein. Und dann hat es ein Remake gegeben und so weiter, ich habe immer Pirates gespielt. Also immer, wenn es irgendwas mit Pirates gegeben hat, das habe ich immer gespielt. Und dann habe ich gerne früher Piratengeschichten und Bücher gelesen und die Schatzinseln und bla bla, wie man halt als Bub ist, so als Kind damals in den 80er, 90er, wie das halt so bei mir halt war. Und jetzt hat es dann immer wieder mal so, ja, neue Piratenspiele auch gegeben die letzten Jahre, wo ich immer wieder ein bisschen geschaut habe, ist da was dabei, was mir gefallen konnte. Und jetzt hat mich ganz zufällig vor zwei Wochen ein Piratenspiel ist mir da über den Weg gelaufen, wo ich gar nichts gehört habe davor und was jetzt gerade rausgekommen ist. Und das nennen sie Windrose. Und das hat es jetzt um 29,90 oder 25 Euro oder so irgendwas bei Steam gegeben. Und das habe ich jetzt einfach mal gekauft. Und das Windrose, ist ganz witzig. Es ist jetzt von einer total unbekannten Indie-Games-Developer-Gruppe, ja, und hat vollen Erfolg. Quasi ist halt wirklich Haufen Millionen Copies jetzt gesold in die ersten Wochen. Und das Interessante, das ist ja so ein Survival-Game. Das heißt, das fühlt sich am Anfang ein bisschen wie Minecraft. Also man landet auf so einer Insel und muss sich dann ein bisschen Holz zusammensammeln und Steine und Zeug, ja. Und kann sich dann eine Axt machen und alles mögliche und Schwerter und so, wie halt bei Minecraft,
ja.
Und baut sich dann da seine Basis oder sein Lager quasi mit Zelt und Feuerstelle und so weiter auf einer Insel in der Karibik auf, ja. Bis man sich dann das erste Boot basteln kann oder die ersten alten Kumpels viel trifft, was man beim letzten Mal auf See verloren hat, irgendwo, was dann irgendwo angespült worden sind oder so. Und dann hat man irgendwann ein Piratenschiff quasi und da kann man sich Kanonen drauf bauen und so weiter und dann kann man herumsegeln. Ja? Mhm. Und ich spüre halt alles in dieser Karibik und man kann halt Schätze finden und gegen andere Schiffe Kanonenkämpfe machen und die entern und so weiter, ja, wie es halt früher in Pirates war in dem Knutterspiel und man kann Häfen anlaufen und bla bla bla, aber es hat so einen Survival-Game-Basis-Charakter. Ja. Mhm. Und ist geil. Echt ganz cool. Also, ich hab's an Noah auch gesagt, weil der spielt so viel Minecraft in letzter Zeit wieder. Es fühlt sich halt wirklich Minecraft-mäßig an am Anfang. Ja. Und was echt arg ist, es gibt halt dann auch nicht, also, mittlerweile ist jetzt, keine Ahnung, 2-3 Wochen rausten und man sieht halt auf YouTube oder auf TikTok Videos von Leuten, die haben sich halt da Piratenburgen baut. Ja. Mhm. Also, brutal geile, was das schaut alles wirklich nicht so Minecraft-mäßig blockig aus, sondern super schön halt. Mhm. Ja. Und die haben sie wirklich, du kannst da Fackeln und Decorations und Türen und Mahagoni-Stiegen und was weiß ich alles bauen. Ja. Schaut mega geil aus, was sie alles für Lager und Basen baut haben bei Lange. Ja. Mhm. Und auch so vom ganzen Kampfsystem mit Boote und Breitseite geben und hin und her und entern und so, auch total witzig. Ja. Hab mir jetzt schon ein paar Stunden Spaß gemacht eigentlich, ja. Muss so eine Empfehlung. Okay. Wenn sowas lustig findet, ja. Mhm. Kann man, ich habe jetzt leider noch nichts Multiplayer oder irgendwas gespielt, nur so solo ein bisschen dahin, aber kann man anscheinend auch ganz cool kooperativ Multiplayer spielen, wo der eine halt das Boot steuert und der eine Kanonen feuert oder eben gemeinsam das Lager aufbaut und so weiter. Ja, kann man sich den Server aufsetzen auch gemeinsam wie bei Minecraft, wo man allein spielt und so weiter. Ja, ganz witzig.
Okay.
Hat einen, ja, recht Erfolg.
Ich kann da nichts dazu beitragen, weil, genau, ich habe nicht so viel Zeit wie du zum Spielen. Nein, boah, was kann ich? Ich habe voriges Mal vergessen. Ja, ich habe es dann quasi in Slack nur eingeschrieben. Ja. Bei den Serien habe ich nur vergessen. Es gibt ja For All Mankind, gibt es jetzt auch wieder eine neue Staffel.
Ja, genau.
Auf Apple TV. Muss man sich auch schauen.
Habe ich dann irgendwann einmal aufgehört? Ich weiß nicht, nach der.
Ja, das geht halt dann dahin. Und
ja, muss man irgendwann wieder mal einsteigen, ja. Das ist muss die vierte dann Staffel ist jetzt, oder was? Okay. Ich glaube, die dritte habe ich mir nicht mehr angeschaut. Die ersten zwei habe ich mir angeschaut, ja.
Ja, genau. Und die anderen, genau, aber das haben wir ja vorher gekriegt. Your Friends and Neighbors, etc. Ted Lasso kommt auch wieder, gell?
Ja, da haben sie jetzt einen Trailer ausgebracht, den ersten, gell?
Ja,
genau. Der startet im Sommer dann wieder, genau.
Genau, August, glaube ich, erst oder irgendwie ja, so, gell?
Ja,
habe ich, glaube ich, in aber Ding. Das, ja, und Ding war ja auch schon gespannt, Silo, aber da weiß man noch nichts, oder? Wann das rauskommt.
Habe ich nur jetzt einmal was gelesen, auch von wegen auch irgendwie heuer Ende des Jahres oder sowas wieder.
Ja. Weil irgendwie habe ich so im Hinterkopf gehabt, dass da irgendwie gesagt haben, das letzte Mal, okay, es soll nicht mehr so lang dauern, bis die nächste Staffel rauskommt, aber ja, irgendwie, weiß ich nicht, tut es dann doch.
Ja, also Ted Lasso hat sich mittlerweile, habe ich es auch Noah empfohlen, ich meine, der Noah ist Fußballer und so, aber hey, wie dem das Ted Lasso Tag hat, also der, ich meine, ist jetzt glaube ich noch gar nicht durch, aber der war so begeistert davon, hätte man nicht gedacht, dass einem das so taugt. Mhm. Ja.
Ah, ist ja voll die nette Serie. Ist voll nett,
ja. Der hat so einen Spaß gehabt dabei und so. Und ich glaube, wenn wir jetzt im Sommer die Neujahrs erkennen, werden wir es gemeinsam anschauen mit ihm, weil es ja mehr so taugt. Ja.
Ja, voll. Na, ansonsten gibt's auch an der Serienfront, glaube ich, nichts Neues. Imperfect Women sind wir jetzt durch.
Mhm. Das hast du da jetzt mal erwähnt, ja.
Genau, da war jetzt Staffelfinale, ist da jetzt rausgekommen.
Okay, das ist noch nicht raus gewesen. Ja.
Monarch ist, glaube ich, jetzt auch Staffelfinale. Das muss man mal erst anschauen. Müsste da eigentlich
wir sind gerade noch bei Dark am fertig schauen, aber das wird Dark, so schräg. Also es wird immer ärger. Ich weiß nicht. Bin echt gespannt auf die letzte Dinge, wenn man da durch ist, wenn sich das auflöst alles. Ich hoffe, der Knoten löst sich zum Schluss irgendwie, weil es ist schon so schwarz am Mitsteigen. Die ganzen Zeiten und die zwei Welten und was es jetzt ist. Ja. Naja. Mhm. Naja, gut, dann haben wir eh wieder unsere Punktlandung schon auf 21.30 Uhr, weil du ja noch Deployment machen musst heute, gell?
Genau. Glanzzeitfenster leider nur fürs Deployment.
Dann wünsche ich dir noch viel Erfolg und alles Gute fürs Deployment.
Ja, danke.
Und in 3 Wochen dann können wir uns dann erzählen, ob das Deployment gut gegangen ist, beziehungsweise was ich dann eben noch für die Kollegen bei den AI-Days und was wir da noch gelernt haben.
Ja, genau.
Bei den AI-Days, sage ich, bei den Troy-Days. Für die
AI. Ist das Gleiche.
Das ist das Gleiche. Ja, genau. Dann noch einen schönen Abend und guten Start in die Woche.
Ja, bis dann.